ARD. SWR Kultur. Forum.
Wer regiert die Welt? Die Eliten und ihre Netzwerke. Mein Name ist Klaus Heinrich. Dass wir von geheimen Eliten beherrscht werden, das gehört wohl zu den unerschütterlichen Menschheitsmythen. Und tatsächlich gibt es sie, die Netzwerke der wirtschaftlichen und der politischen Macht. Aber was entscheidet die legendäre Bilderberg-Konferenz tatsächlich? Wie einflussreich ist die Tegernsee-Connection und was treibt Politiker und Manager in das Netzwerk des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein? Wer herrscht in diesen Netzwerken oder haben sich diese Elite-Clubs längst als Betriebssystem unserer Gesellschaft verselbstständigt? Darüber diskutiere ich in diesem SWR-Kulturforum mit der Journalistin und Autorin Julia Friedrichs, mit dem Soziologen und Eliteforscher Professor Dr. Michael Hartmann und mit Matthias Kalle, Taz-Journalist und Autor. Eliten gab es ja immer und wird es wohl immer geben. Früher gehörten zu diesem erlauchten Kreis Adel, Monarchie und Klerus. Heute geht es meist um Geld und Einfluss und zunehmend auch um den richtigen kulturellen Code. Herr Hartmann, Sie haben Eliten viele Jahre lang wissenschaftlich erforscht. Was unterscheidet die zeitgenössische bessere Gesellschaft von der traditionellen?
Also wenn man jetzt unter zeitgenössisch und der traditionellen versteht, das feudalistische System, über das ja heute viel diskutiert wird mit feudalistischer Kapitalismus und was auch immer, und die modernen Gesellschaften, so kann man sagen, es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Der erste Unterschied besteht darin, dass es heute Eliten in verschiedenen Sektoren gibt, Wirtschaft, Politik, Justiz, Medien, Verwaltung, die voneinander getrennt sind. Also das ist der Idealtyp. Und im Feudalismus gab es eine einzige Elite mit dem Hochadel und an der Spitze der König. Und in diesem König verkörperten sich alle wesentlichen Entscheidungsstrukturen. Das war der Regent des Landes, das war der Oberbefehlshaber, das war der oberste Rechtssprecher in einem Land und es war in der Regel auch der reichste Mann des Landes, weil er über den Grundbesitz verfügte. Der zweite wesentliche Unterschied ist, damals wurde Macht vererbt, Macht wie auch Reichtum. Und in modernen Gesellschaften sollte dem Anspruch nach eine Eliteposition nicht vererbt werden, sondern besetzt werden nach individueller Leistung. Mhm. Das sind die zwei maßgeblichen Unterschiede.
Wie organisieren sich die Eliten heute? Man kennt ja die lokalen Clubs, wo sich Wirtschaft, Politik, manchmal auch die Kultur treffen. Dann gibt es allerlei berufliche Netzwerke, Alumni zum Beispiel. Und auf internationaler Ebene die Bilderberg-Konferenz, die legendäre. Sind das die typischen Organisationsformen heute?
Das kann man nicht sagen. Das unterscheidet sich von Land zu Land sehr stark. Also wenn man die modernen Industrieländer, die großen nimmt, hat man auf der einen Seite ein Land wie Frankreich, wo die Eliten extrem stark miteinander vernetzt sind. Das läuft da über die relativ kleinen Elitehochschulen wie die ENA oder die École Polytechnique mit wenigen hundert Studierenden. Und diese Eliten besetzen nicht nur Spitzenpositionen, sondern sie wechseln die Spitzenpositionen auch. Also der jetzige Staatspräsident ist ein Musterbeispiel. Erst Teil der Verwaltungselite, dann Teil der Wirtschaftselite, dann Teil der politischen Elite. Das gibt es in dieser Form nur in Frankreich. In den USA gibt es regelmäßigen Austausch zwischen der wirtschaftlichen und der politischen Elite. Da ist Trump jetzt nicht die Ausnahme, sondern das gibt es seit Jahrzehnten regelmäßig. Und es gibt Länder wie Deutschland, wo die Eliten noch relativ getrennt sind, aber auch ihre Netzwerke haben. Aber diese Netzwerke haben nicht diese Stabilität. Also Netzwerke wie zum Beispiel das Netzwerk der ehemaligen ENA-Absolventen, der sogenannten ENAGs, das ist unglaublich stabil, weil die mit sehr wenigen Leuten relativ lange in einer einzigen kleinen Institution zusammen waren. Das ist so wie Public Schools in Großbritannien, die sogenannten Etonians. Das sind Netzwerke, die an eine Institution gebunden sind, sehr stabil sind, über sehr lange Zeiträume existieren und sehr viele Personen beinhalten, die in Elitepositionen sitzen. Sowas gibt es in Deutschland überhaupt nicht.
Frau Friedrichs, Sie haben sich mit den Schönen und Reichen oder Schönreichen zumindest in Deutschland auseinandergesetzt, haben sich in Ihrem Buch Gestatten Elite auf die Spuren der Mächtigen von morgen gemacht. Welches Selbstbild haben die Geld- und Machteliten von heute?
Ja, das Gute und gleichzeitig das Schlechte am Wort Elite ist ja, dass es unheimlich schwammig ist. Es gibt die reine Funktionsbeschreibung, die Michael Hartmann gerade geliefert hat, quasi die Top-Leute in allen Segmenten. Das wäre messbar. Was ich immer wieder erlebt habe, ist eine Selbstbezeichnung als Elite. Wir sind die Elite, wir sind die Elite von morgen. Da wird der Begriff dann sehr, sehr dehnbar benutzt. Manche sagen, wir sind eine Verantwortungselite, weil wir nach Macht streben. Andere sind eine Geldelite, weil sie Geld haben. Andere sind eine Herkunftselite, weil sie aus Familien kommen, die eben dieses Elite-Selbstverständnis ganz selbstverständlich vor sich herträgt. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Schwierige an dem Begriff, dass man ihn erstmal eigentlich immer wieder runterbrechen müsste auf zu dem, was Michael Hartmann gerade gesagt hat. Was meinen wir damit? Ich habe mich jetzt zuletzt sehr stark mit der Vermögenselite beschäftigt, also mit den Reichsten in diesem Land. Das ist eine klar messbar, abgrenzbare Elite. Da sind Aussagen dann natürlich einfacher, als wenn man diese ganze Habitus-Elite, die vor allem Elite sich nennt, weil sie sich als Elite fühlt, als wenn man sich mit der beschäftigt.
Wenn es so viele Formen von Elite gibt, gibt es denn so etwas wie ein elitäres Bewusstsein, das diese Menschen eint? Halten Sie sich selbst für die Guten, für die Überlegenen?
Ja, also Sie haben gerade ja mein erstes Buch genannt, Gestatten Elite, das ist schon eine Weile her, aber ich kann mich trotzdem noch sehr, sehr, sehr gut an den Moment erinnern, als ich bei einem Assessment Center, bei einer großen Unternehmensberatung mit anderen Anfang 20-Jährigen in den Saal einmarschiert bin. Da wurde Kamina Burana gespielt und es wurde gesagt, ihr gehört zu denen, die Europa lenken und leiten werden, ihr seid auserwählt, ihr seid Elite. Das ist natürlich Quatsch, wenn man das Anfang 20-Jährigen sagt, das ist durch nichts messbar und beweisbar, sondern da legt man erstmal dieses Gefühl, dieses Überlegenheitsgefühl, dieses Gefühl, auserwählt zu sein, was Besonderes zu sein. Und das sieht man eben schon, dass das, glaube ich, auch in Deutschland zunimmt, dadurch, dass es immer mehr Bildungsorte gibt, wo sich diese jungen Menschen treffen und ihnen das immer wieder gesagt wird, nimmt man das dann irgendwann natürlich dann auch für selbstverständlich. Beim ersten Mal ist noch komisch, aber dann irgendwann denkt man ja gut, dann bin ich eben auserwählt.
Wir Sterblichen fantasieren ja gerne in einer Mischung aus Missbilligung, aber auch Neid, abgeschirmten Eliteclubs eine gewisse Dekadenz und Verdorbenheit zu. Wenn man die Missbrauchsskandale in der Kirche oder beim Netzwerk von Jeffrey Epstein betrachtet, Herr Kalle, zu Recht?
Ja, Neid weiß ich jetzt nicht, kommt bei mir nicht auf, wenn ich mir die Epstein-Files anschaue. Ich finde, das zeigt ja eher, dass es solche Räume geben kann, wo etwas passieren kann, wie im Fall Epstein, wenn sozialer Druck nach außen fehlt oder wenn Loyalität auf einmal wertvoller ist als Moralvorstellungen und natürlich, wenn Sanktionen unwahrscheinlich sind. Ich glaube, dann kommen wir in Bereiche, wo Dekadenz aufblühen kann. Allerdings glaube ich, dass es einfacher ist oder besser wäre, wenn wir über Eliten sprechen und da keinen moralischen Diskurs, sondern eher einen strukturellen Diskurs fahren.
Sie haben in einem Artikel in der Taz, früher Kaste, heute Code, überschrieben, das Netzwerk des Sexualstrafverbrechers Epstein mit der Tegernsee-Connection verglichen, einem Treffen von Wirtschafts- und Politikeliten, das der heutige Kulturstaatsminister Wolfram Weimer jahrelang organisiert hat. Erstmal, kann man sowas vergleichen? Zwei so unterschiedliche, in Charakter und Inhalt unterschiedliche Netzwerke? Ist das okay?
Naja, wenn Menschen zusammenkommen und etwas vereinbaren oder etwas besprechen, wo der Normalsterbliche, der Normalbürger die Nase rümpft und es kein Unrechtsbewusstsein für das, was dort geschieht, gibt, dann finde ich schon, dass man es vergleichen kann, auch wenn natürlich die Implikationen und die Abstufungen, man muss ja schon differenzieren, das ist ja klar. Aber diese geschlossenen Räume, wo Dinge verhandelt werden, die intransparent sind und die einer Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden, das kann man schon vergleichen, ja.
Okay, es geht um Macht und um Geld, um deren Absicherung und Erweiterung. Herr Kalle, Sie behaupten ja, dass Elite-Netzwerke heute nicht mehr das Produkt bestimmter Menschen seien, sondern andersherum, die Netzwerke, ihre Ziele und Mechanismen längst Selbstzweck sind. Ein Betriebssystem unserer Gesellschaft gewissermaßen. Das heißt, das System holt sich seine Menschen je nach Gebrauchswert. Meinen Sie das?
Ist eine These jetzt, ne? Und ich bin froh, dass wir diskutieren. Bin froh, dass wir mit Frau Friedrichs und Herrn Hartmann darüber diskutieren. Ich dachte mir nur, das wäre mal interessant zu gucken, ob nicht Epstein komplett egal ist, ob nicht Wolfram Weimer total egal ist. Also ob diese Personen, die dort stehen, nicht austauschbar sind, sondern dass es wirklich wie so ein Algorithmus, wie so ein Netzwerk eh schon sich selbst bespeist und je nachdem Leute holt oder abstößt, je nachdem, wie nützlich sie sind.
Ein Betriebssystem, Herr Hartmann. Was halten Sie von der These?
Ja, es gibt zwei Typen von Netzwerken. Das eine, da würde ich das Epstein-Netzwerk drunter fassen, das sind personengebundene Netzwerke. In dem Augenblick, wo die zentrale Person in diesem Netzwerk wegfällt, bricht das Netzwerk auseinander. Also jetzt nach Epsteins Tod und auch nach seiner zweiten Verhaftung, die erste war ja nur kurz, kann man sagen, gibt es dieses Epstein-Netzwerk nicht mehr. Und der zweite Typus von Netzwerk ist das, was ich eben angesprochen habe, die ENA, die Etonians, dasselbe hat man beim Ballington Club in Oxford oder man hat dasselbe in Yale mit Skull and Bones, wo die ganze Bush-Familie drin war. Das sind Institutionen, die hinter den Netzwerken stehen. Und diese Institutionen existieren ja über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Und das verleiht eine enorme Stabilität. Das bedeutet nicht, dass die auf ewig diese Bedeutung haben, aber doch über einen sehr langen Zeitraum. Und je nachdem, was die Basis eines Netzwerks ist, ändert sich auch die Bedeutung und die Dauer eines Netzwerkes. Und was trotzdem, ich will noch mal darauf zurückkommen, die Parallelen zwischen der Tegernsee-Connections und Epstein, so groß die Unterschiede ansonsten sind. In einem Punkt ist es charakteristisch für Eliten generell. Sie glauben, sie stehen ein Stück weit außerhalb der normalen Maßstäbe. Sie können sich Sachen rausnehmen, die sich normale Menschen nicht rausnehmen können. Normale Regeln und Gesetze gelten für sie nur beschränkt. Also wenn man sich nach Hamburg im Augenblick diesen Prozess anguckt um Frau Block, dann sieht man, da ist dann auf einmal der ehemalige Verfassungsschutzchef dabei. Dasselbe war in Hamburg, da konzentriert sich das immer. Wenn man sich anguckt, der langjährige Zeitherausgeber Josef Joffe und seine Verbindung zur Warburg Bank oder Olaf Scholz und die Warburg Bank. Das ist wie unter einer Lupe, dass dort Netzwerke extrem eng sind, weil es sich auf städtischem Raum abspielt, dass es eben aber keine normale Stadt ist.
Frau Friedrichs, wie sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie mit reichen, mit elitären Menschen zu tun haben? Sie befragen, Sie interviewen für Ihre Bücher. Haben Sie den Eindruck, Sie reden mit Algorithmen oder reden mit richtigen Menschen? Wie ist da Ihre Erfahrung? Was ist das Wesen von Elite-Netzwerken?
Ja, ich rede natürlich immer mit richtigen Menschen und ich finde es auch immer schwierig, Menschen über einen Kamm zu scheren. Ich habe mit wahnsinnig schlauen, reflektierten, reichen Menschen gesprochen und mit welchen, denen die Welt um sich sie rum total egal war. Ich habe mit solchen gesprochen, die sich sehr intensiv an Recht und Gesetz halten und solchen, die tatsächlich das Gefühl hatten, das gilt für mich nicht. Ich würde aus all diesen Recherchen aber schon Michael Hartmann in dem Punkt recht geben, dass natürlich in einem Elite-Netzwerk zu sein wahnsinnig dazu verführt, das Gefühl zu haben, man stehe über den Dingen, es gelten die normalen Regeln für einen nicht, weil genau das Gefühl ist, was einem ständig gegeben wird. Wenn wir uns mal in den Alltag von Vermögenden hineinversetzen, nimmt es immer mehr zu, dass sie in einer Welt leben, in der andere Menschen im Prinzip nur noch die Rolle von Statisten spielen, bei ihnen angestellt sind zum Beispiel. Aber ich habe mit Milliardärserben gesprochen, die gesagt haben, viele meiner Verwandten kennen gar niemanden, der nicht selber reich ist. Und wenn, dann kennen sie ihn eben nur als Bediensteten, als Angestellten. Man verlässt das Haus, da wartet ein Auto, das nimmt einen mit. Man fährt in ein Hotel, da wird man abgeholt und die ganze Zeit umtüdelt. Und wenn man was fallen lässt oder einen Fleck macht, kommen sofort 10 aufgeregte Leute und wischen um einen rum. Das heißt, man ist umgeben von Menschen, die eher devot sind, die eher unterwürfig sind, die was von einem wollen und die einem natürlich permanent das Gefühl geben, man schwebt über den Dingen. Und ich glaube, da muss man charakterlich schon sehr, sehr, sehr gefestigt sein, damit es nicht auf einen abfärbt, vor allem wenn man eben so groß wird. Und das ist was man schon merkt. Also viele vermögende Menschen, auch mit denen ich gesprochen habe, hatten das Gefühl, dass ihnen zusteht, Dinge zu kontrollieren, dass es ihnen zusteht, Macht über andere Menschen auszuüben. Das war das als letzten Punkt in meiner Recherche teilweise total grotesk, dass ich zum Beispiel den Molkereimilliardär Theo Müller um ein Interview gebeten habe. Der hat mir ein Päckchen geschickt, in dem ein dickes altes Buch war und hat gesagt, wenn ich das durchgelesen hätte von einem neoliberalen Ökonom, dann würde er mit mir reden. Ich habe es durchgelesen, war quälend lang und habe mich gemeldet, hat gesagt, jetzt können wir reden und dann wollte er davon nichts mehr wissen. Das ist total grotesk, weil er hätte einfach Nein sagen können, aber das ist so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel, so ein bisschen, ich mache die Regeln, ich kontrolliere, ich sag, was ihr zu tun habt.
Herr Kalle, könnte man sozusagen Elite-Netzwerke, modern gesprochen, als eine Art KI bezeichnen, künstliche Intelligenz, die sich dann irgendwann, verselbstständigen könnte?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen, weil diese Netzwerke, glaube ich, müssen ja immer noch den Menschen Zugang verschaffen. Mhm. Und ich glaube, KI würde dann, wenn man es zu Ende denkt, den Menschen keinen Zugang mehr verschaffen. Also ich glaube, um das Bereitstellen von Zugang zu Informationen, zu Kapital, von mir aus auch zu Schutz, dafür sind diese Netzwerke ja da. Und die richten sich natürlich an Menschen. Deshalb glaube ich, dass eine künstliche Intelligenz da irgendwann eher einen Riegel vorschieben würde. Mhm.
Auch wenn die Zugänge heute nicht mehr so exklusiv sind wie früher. Und gilt dann das Motto, Herr Hartmann, dabei sein ist alles? Was ist so attraktiv daran, Teil einer Elite zu sein und Teil eines Elite-Netzwerks?
Naja, Teil einer Elite zu sein, das verschafft Macht. Das ist ja die Definition von Elite. Also was Frau Friedrichs gerade schon gesagt hat, in vielerlei Hinsicht kann man Dinge durchsetzen, die man durchsetzen will, ohne jemanden fragen zu müssen. Man macht das einfach. Das ist unterschiedlich von Sektor zu Sektor, aber das ist ein Gefühl, was normale Menschen nicht haben. Man kann man schon mal große Entscheidungen treffen, ohne jemanden zu fragen oder Rücksicht zu nehmen oder Ähnliches. Das ist das eine. Das zweite, bei Elite-Netzwerken verschafft einem der Kontakt zu anderen, die auch über Macht verfügen, einen zusätzlichen Effekt. Das heißt, man kann Macht kumulieren. Also das ist in Frankreich das, was ich gesagt habe, wenn man zwischen den Sektoren hin und her geht. Das ist jetzt das Beispiel des jetzigen Staatspräsidenten. Der war erst in der Inspektion des Finanz, hat da die Banken und Versicherungen und ähnliche Institutionen kontrolliert, ist dann zu einer Bank gegangen in eine Führungsposition und ist dann Wirtschaftsminister geworden. Das heißt, er hat Kontakte in alle Bereiche, die viel über die ENAX gelaufen sind, also die Institution, an der er ausgebildet worden ist. Und so ein Netzwerk verschafft natürlich eine zusätzliche Macht. Das ist nicht nur die eigene Position, sondern man hat eben auch die Verfügung oder teilweise Verfügung über die Machtressourcen anderer Personen. Und das ist das Interessante an diesen Netzwerken.
Wie regiert die Welt, die Eliten und ihre Netzwerke? Darüber diskutieren wir in diesem SWR Kulturforum mit Julia Friedrichs, mit Michael Hartmann und Matthias Kalle. Nun ist die Kritik an Eliten mindestens so alt wie die elitären Netzwerke selbst. Und man muss bei der Analyse aufpassen, zum Beispiel nicht in antisemitische Klischees zu verfallen. Stichwort Wall Street, Soros oder auch Hollywood gelten ja als Chiffren für angebliche jüdische Vorherrschaft. Frau Friedrichs, wie weit darf die Kritik, die notwendige Kritik an Machtkartellen gehen?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da nennen. Ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man da rumgeheimnist und rumraunt. Und das ist aber ja auch gar nicht nötig. Deshalb schaue ich mir quasi die messbaren, die validen Dinge an. Und man muss sagen, das tragfähigste und das wichtigste Netzwerk in unserem Land ist einfach Vermögen. Wer hat Vermögen? Wer hat in großem Umfang Vermögen? Also das wichtigste Netzwerk wird aus Geld gesponnen. Und das Wissen und sich das anzuschauen und da auf die Strukturen und die Zahlen zu schauen, das schützt natürlich davor, da irgendwelche dunklen Mächte im Hintergrund zu wissen, sondern das ist eigentlich ein sehr transparentes Prozedere. In Deutschland ist eben die Ungleichheit der Vermögen eine gigantische, viel, viel größer als in anderen Ländern und daran hängt ganz oft die Ungleichheit der Chancen, der Lebenschancen. Dass dann als Add-on oft noch Clubs kommen, dass die Milliardäre, mit denen ich gesprochen habe, Runden hatten, wo man sich trifft, wo dann auch gar keine Rolle spielt, wie man so drauf ist, wo dann natürlich auch jemand, das wissen wir alle, wie Elon Musk, der ja psychopathische Züge trägt, auch akzeptiert wird, einfach seines Geldes wegen. Das kommt dann noch dazu. Aber die Grundstruktur in diesem Land, die wird halt aus Geld gewebt und deshalb kann man da alle raunenden Geschichten drumherum eigentlich erstmal beiseite schieben, sondern es wäre wichtig, dass wir uns anschauen, wer besitzt in diesem Land wie viel und dann sind wir der Frage der wahren Machtzentren schon relativ nah.
Das bedeutet, dass Kritik an Eliten oder Elitenkritik allgemein im Kern, Klassenkampf ist?
Ja, wenn Sie das so nennen wollen.
Ja, es muss sich auf solche Klassendifferenzen natürlich beziehen, weil es gibt ja in allen kapitalistischen oder modernen Gesellschaften massive Auseinandersetzungen über die Verteilung. Mhm. Und das erleben wir jetzt im Augenblick ja auch in der Bundesregierung. Also wo soll gespart werden, wo werden Steuern gesenkt oder Ähnliches. Das ist ein Prozess, der für Gesellschaften ganz entscheidend ist. Und diejenigen, die über viel Vermögen verfügen, haben ihre Interessen und die versuchen sie auch politisch durchzusetzen. Lassen Sie mich noch eins zu diesen geheimnisvollen Netzwerken weltweit sagen. Es wird ja immer mit die Rothschilds, das ist ja so das typische antisemitische Verschwörungsklischee. Wenn man sich die Rothschilds anguckt, so ist klar, das ist eine international verzweigte Familie, die in allen wesentlichen großen Industrieländern lange wichtige Banken gehabt hat. Aber wenn man jetzt nüchtern draufschaut, auch schon vor 100 oder über 100 Jahren, als Rothschild noch einen anderen Klang und einen anderen Einfluss hatte als heute, in den USA, JP Morgan und Andrew Mellon als Bankiers ungleich mächtiger. In Deutschland die Deutsche Bank. Das heißt, selbst zur Hochzeit dieser Familie Rothschild haben die Rothschilds nicht annähernd den Einfluss gehabt, der ihnen zugeschrieben wird. Und so kann man einfach durch faktische Analysen solche Verschwörungstheorien entkräften.
Ich weiß nicht genau, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, bei Ihnen, Herr Kalle, haben Sie beschrieben, dass die modernen Netzwerke nicht nur ein materielles Netzwerk sind, sondern häufig auch dort Menschen in diese Eliten vorstoßen können, die aus anderen Gründen des kulturellen Codes beispielsweise beitreten können.
Naja, wenn wir jetzt davon ausgehen, und das klang ja auch schon an, dass es natürlich in jedem Beruf, in den Medien, in der Kultur, dass es da natürlich geschlossene Räume gibt, wo sich Menschen treffen. Reden wir über die Journalistenausbildung, ja, also über die Deutsche Journalistenschule in München oder die Nannenschule in Hamburg. Tolle Institutionen, tolle Schulen, wo die Leute wirklich ihr Handwerk lernen. Aber das ist natürlich auch ein System, was sich gegenseitig fördert und was sich gegenseitig speist. Von daher würde ich sagen, da sind wir weit entfernt vom Klassenkampf. Aber wir kommen ja nicht umhin, auch da über geschlossene Räume und über Systeme zu sprechen, die sich selbst das neue Personal rekrutiert. Berliner Kulturbetrieb ist eine einzige geschlossene Veranstaltung. Da kommen Sie nicht rein.
Ist eine Gesellschaft ohne Eliten, eine moderne Gesellschaft, überhaupt denkbar, Frau Friedrichs? Brauchen wir Eliten?
In der nüchternen Form, dass es einfach in jedem Segment Führungskräfte, Spitzengruppen, wie auch immer man die nennen will, ist eine Gesellschaft ohne Eliten nichts, was man jetzt als Ideal hinstellen würde. Ich glaube, es braucht solche Leute. Ich glaube, es braucht Menschen, die vorangehen, die neue Ideen haben und so weiter. Da spricht aus meiner Sicht gar nichts dagegen. Die entscheidende Frage ist ja die des Zugangs. Wer wird ausgewählt? Wer gehört dazu? Und da hat Michael Hartmann gesagt, dass wir da ein ganz klares Ideal haben als demokratische Gesellschaft. Und das ist das der Leistung. So versprechen wir, dass wir diese Elite-Position verteilen. Und das beißt sich natürlich damit, dass wir sehen, dass das de facto nicht passiert, dass Leistung nicht das alleinige und schon gar nicht das entscheidende Kriterium ist. Und ich finde in meinen Recherchen teilweise fatal, dass sich das auf immer mehr Segmente ja ausbreitet. Bei den Unternehmern, da war es schon irgendwie immer klar. In der Politik ist es in Deutschland oft so gewesen, dass wir da noch eine relativ aufstiegsfreudige Elite haben. Ist die Frage, wie lange sich das halten lassen wird. Aber gerade in der Kunst und in der Kultur, finde ich, erleben wir auch so eine Art Feudalisierung, weil ganz oft die Kinder von Celebrities, die Kinder von Schauspielern, die Kinder von Musikern dann auch selbst quasi wieder Stars werden. Und das ist schon was natürlich, wenn das dann alle Felder der Gesellschaft nach und nach erreicht, was höchst problematisch ist. Weil das ist nicht das, was wir uns vormachen. Wir sagen, es zählt, was du tust. Wenn dann aber in Wahrheit zählt, wer waren deine Eltern, dann ja, widersprechen wir unserem eigenen behaupteten Ideal.
Also gut, wenn das Leistungsprinzip nicht immer gilt, obwohl es gelten sollte in einer demokratischen Gesellschaft, die auch Eliten hat, wie sieht es dann, Herr Hartmann, mit der Elitenverantwortung aus? Gibt es nach Ihrer Beobachtung genügend Bewusstsein dafür, welche Verantwortung Eliten tragen?
Ja, das ist die Frage, wie man Verantwortung definiert. Die meisten Angehörigen dieser Eliten würden sagen, sie tragen viel Verantwortung und sie werden dieser Verantwortung auch gerecht. Dabei blenden sie aus, in welchem Maße ihre eigenen Interessen in die Definition von Verantwortung einfließt. Also wenn man sich jetzt die großen Industriekonzerne anguckt, natürlich versuchen die, sich auf einem Markt zu behaupten. Und das hat dann auch mit Arbeitsplätzen zu tun und Ähnlichem. Aber wenn es letztendlich hart auf hart kommt, ist eine der ersten Entscheidungen fast immer, dass man Arbeitsplätze abbaut. Das heißt, da ist das mit der Verantwortung schon im Fragezeichen versehen. Deutlicher wird das bei der Frage, die ich immer am liebsten stelle, nämlich der Frage nach Steuern. Das ist ja eine Frage, wie ist der Staat finanziell aufgestellt, um eine vernünftige Infrastruktur anzubieten, Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser, alles Mögliche. Und wenn es um Steuern geht, ist die Bereitschaft, da Steuern in dem entsprechenden Maße zu akzeptieren, in der Regel sehr gering. Also alle in dieser Gesellschaft zu den sehr Reichen zählenden oder fast alle haben ein großes Interesse daran, dass es keine Vermögensteuer gibt. Wobei die Vermögensteuer selbst in bescheidenem Umfang enorme Summen zur Verfügung stellen würde, um bestimmte Dinge zu finanzieren. Das heißt, wenn es ums Geld geht, und das ist dann immer dieser alte Spruch, beim Geld hört Freundschaft auf, wenn es ums Geld geht, dann ist das mit der Verantwortung auf einmal nicht mehr so wichtig. Dann zählt nicht die Verantwortung gegenüber der Gesamtgesellschaft, sondern dann kommen Argumente, der Staat kann ja mit Geld nicht umgehen, was ja zum Teil mit Beispielen zu belegen ist, aber das kann man bei Industrieunternehmen oder generell bei großen Unternehmen genauso feststellen. Wir können das besser und deswegen behalten wir es lieber bei uns. Und von daher würde ich sagen, dieses Selbstbild, wir sind verantwortungsbewusst, wir sind verantwortungsvoll, das trifft nur zum Teil zu.
Wer regiert die Welt, die Eliten und ihre Netzwerke? Das diskutieren wir in diesem SWR Kulturforum. Ja, es geht ums Geld und dass die Reichen stets zu den Eliten zählen, ist ja wohl weltweit so, auch in autokratischen, kommunistischen Ländern oder in Theokratien. Aber sie haben eben auch Konkurrenz, den autokratisch regierenden Politiker, die Mullah, die Generäle. Herr Kalle, unterscheiden sich Netzwerke in nicht-demokratischen Ländern wesentlich von unseren westlich-demokratisch-kapitalistischen?
Ich kann natürlich sofort korrigiert werden, aber nach meiner Auffassung würde ich sagen, dass in Autokratien jederzeit aus der Elite herausfallen kann und in Demokratien kaum, weil Demokratien die Eliten stabiler sind und aber auch vielleicht ein bisschen träger.
Ja, da möchte ich doch widersprechen. Ja. Also ich sage jetzt nur zwei Beispiele, Putin und Xi Jinping. Ich könnte auch den Oberhaupt von Saudi-Arabien, das ist völlig egal. Also, dass die nicht so stabil sind, was die Personen angeht, das würde ich bezweifeln. Das, was alle diese Systeme unterscheidet von westlichen Systemen, dass es ein eindeutiges Primat der Politik gibt. Also China ist das deutlichste Beispiel. In China gibt es ja jede Menge Milliardäre, nach den USA die zweithöchste Anzahl. Aber in China muss jeder Milliardär damit rechnen, dass wenn er bei der Spitze der kommunistischen Partei in Ungnade fällt, dass ihm dann sein ganzer Reichtum nicht nützt. Das hat ja bei Jack Ma, hat man das sehr deutlich gesehen. Das heißt, da gibt es schon auch sehr reiche Leute, aber der Reichtum verschafft nicht dieselbe Macht wie in kapitalistischen, klassischen Gesellschaften. Das wäre für mich der entscheidende Unterschied.
Frau Friedrichs, Unternehmer und ihr Selbstbewusstsein, vor allen Dingen in den USA, die Milliardäre, die Tech-Milliardäre, die halten sich zum Teil für die besseren, für die kompetenteren Politiker, Peter Thiel beispielsweise oder Elon Musk. Ist das das Selbstbild einer modernen Elitenherrschaft, dass man als Unternehmer, Genie sozusagen, besser ist als jeder demokratische Politiker?
Das ist zumindest ein Glaube, der sehr, sehr, sehr weit verbreitet ist und der mich auch teilweise in den Interviews, den ich mit den extrem Reichen geführt habe, in seiner Klarheit immer wieder überrascht hat. Da ist, Michael Hartmann hat es ja schon gesagt, zum einen das Bild, der Staat kann nicht mit Geld umgehen, aber auch die Nichtreichen können nicht mit Geld umgehen. Ich habe zum Beispiel mit dem mutmaßlich reichsten Menschen aus Köln gesprochen, der gesagt hat, wenn ich jetzt was abgeben würde und das würde verteilt unter denen, die nichts haben, was würde denn dann passieren? Sie würden es verbraten, sie würden es verfressen, sie würden es auf den Kopf hauen. Er dagegen, er weiß, wie man mit Geld gut umgeht und er ist der bessere Part, um das Geld einzusetzen im Sinne aller. Und dieses Bild, ich weiß, was für alle gut ist, weil ich es eben gezeigt habe, weil ich es bewiesen habe, das war so, so, so weit verbreitet, dass mich das wirklich sehr überrascht hat. Also auch dieses Prinzip, dieser Glaube an eine natürliche Ordnung. Es gibt sowas wie eine natürliche Ordnung, und die Reichen stehen zu Recht oben, weil sie eben in dieser Auswahl bewiesen haben, dass sie die Besten sind. Wenn man aber gleichzeitig weiß, dass in Deutschland der große Reichtum im Wesentlichen inzwischen vererbt wird, ist natürlich die natürliche Ordnung eine, die quasi beim Geschlechtsakt gelegt wird. Und dass dieser Widerspruch trotzdem so trägt und so weit in den Diskurs eben bei den Superreichen ja dominant ist, fand ich tatsächlich verblüffend.
Dann werden die Eliten zu einem Problem für die Demokratie. Herr Hartmann, Sie haben ja über die Abgehobenen geschrieben, ein Buch mit der Überschrift »Wie Eliten die Demokratie gefährden«. Wie machen Sie das? Wie gefährlich sind Eliten?
Ja, weil die Eliten ja Entscheidungen treffen, je nachdem, wie sie sich selbst zusammensetzen. Und wenn die Wirtschaftselite zu einem sehr großen Teil aus Erben besteht, Also wenn man jetzt die Vermögenselite nimmt, aber inzwischen auch in den Spitzenpositionen. Also selbst bei den Vorstandsvorsitzenden der 100 größten Unternehmen ist jeder fünfte inzwischen ein Familienmitglied. Und die Hälfte der 100 größten Unternehmen wird von Familien kontrolliert, meistens über den Aufsichtsrat. Dann bedeutet das, die stellen sich sowieso schon mal außerhalb demokratischer Maßstäbe. Sie agieren als Familien oder Einzelpersonen und entscheiden dementsprechend. Und sie entscheiden nach ihren Interessen. Ich habe das eben schon gesagt, wenn es um Steuern geht, auch als die Erklärung der Finanzkrise anstand und ähnliche Dinge. Sie entscheiden nach ihren Interessen und nicht nach den Interessen der Gesamtgesellschaft. Das ist nichts, was sie wirklich entscheidend interessiert, weil sie glauben zu wissen, das hat Frau Friedrichs richtig gesagt, was für alle am besten ist. Und das ist insofern ein Problem für Demokratien. Und das sieht man in allen westlichen Industrieländern in den letzten 3-4 Jahrzehnten, dass dies Agieren im eigenen Interesse, bei der Finanzkrise war das besonders deutlich, dazu führt, dass für einen großen Teil der Bevölkerung diese Vorstellung, es geht uns irgendwann mal besser oder zumindest unseren Kindern und der Lebensstandard wird langsam steigen, dass das der Vergangenheit angehört. Und die Unzufriedenheit und die Wut, die daraus resultiert, das ist der Nährboden, auf dem der Rechtspopulismus in all diesen Ländern erst wirklich erfolgreich gewesen ist. Und das ist dann wiederum die Gefahr für die Demokratie, die unübersehbar wird, wenn also Trump an die Macht kommt oder wenn in Frankreich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der nächste Regierungschef, wenn nicht Le Pen, so Badella heißt. Das heißt, wir haben, oder in Italien Meloni, wir haben dann Regierungen, die von Rechten geführt werden oder bestimmt werden. Und das ist ein Produkt der Elitenpolitik der Jahrzehnte davor.
Zumal diese Eliten teilweise ja selbst rechts denken. Wir haben eben schon über Elon Musk gesprochen, aber auch über Peter Thiel, ein eher libertärer Denker, aber ebenfalls radikal und bestenfalls postdemokratisch. Herr Kalle, sind Wirtschaftseliten tendenziell rechts?
Wenn es generell darum geht, das System zu erhalten, wenn es darum geht, Steuern zu sparen, wenn es darum geht, Erbschaftssteuern auszuschalten, dann ist es natürlich eher im rechten Lager anzusiedeln. Das glaube ich schon. Nur weiß ich nicht, ob die Zeit reicht, um den Elitenbegriff etwas weiter aufzumachen, weil es gibt natürlich auch linke Eliten, das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ja. Mhm. Und die haben jetzt weniger mit Geld zu tun oder mit der Vermehrung von Geld, aber da geht es natürlich auch ganz stark um Macht und um Zugang zu Möglichkeiten. Aber natürlich erleben wir gerade ein Erstarken einer wie auch immer gearteten rechten Elite unter dem Motto, wenn ich den Mars besiedle, interessieren mich die Steuern auf der Erde nicht.
Wir wissen, wie viel Macht an Vermögen hängt. Wir wissen aber viel zu wenig darüber, wie die Vermögenden tatsächlich ticken. Wir haben dann anekdotische Einzelbeispiele wie Peter Thiel, wie Elon Musk, die herausragen. Aber wie jetzt die Mehrheit der tatsächlich der Milliardäre tickt, wir wissen es wirtschaftspolitisch, das hat Michael Hartmann gesagt, wir ahnen es hier und da. Aber es wäre mal schön, einen Politbarometer der Milliardäre mal zu sehen und zu sehen, wie ist denn die Mehrheit drauf? Was wünscht denn die Mehrheit tatsächlich? Weil im Moment erlebe ich, wenn ich auch mit Reichen spreche, die jetzt nicht libertär, die jetzt nicht recht sind, gibt es ja auch viele, eine große Angst davor, dass die sagen, oh, was ist denn, wenn unter unseresgleichen es kippt? Und zum Beispiel viele sich für die AfD aussprechen würden, wenn quasi die Brandmauer unter den Vermögenden kippen würde. Was passiert denn dann eigentlich? Davor haben die Angst, weil es da natürlich auch Leute gibt, die anders ticken. Aber wie die Mengenverhältnisse sind, das würde mich tatsächlich mal sehr interessieren. Ich gebe Matthias Kalle total recht, dass es linke Eliten gibt, die es, das haben wir auch in den letzten Jahren gesehen, es eben dann zu einer kulturellen Hegemonie in einigen Bereichen geschafft haben und es genauso geschafft haben, dass bestimmte Dinge als unsagbar galten und so weiter und so fort. Nur da sehen wir ja auch gerade, dass die dann stärker unter Beschuss stehen und dann eben auch kippen können. Und das eben passiert beim Vermögen dann doch ganz, ganz selten.
Das ist doch ganz interessant, dass diese linken Eliten jetzt offen bekämpft werden von den klassischen, eher rechten Eliten, jetzt wie in Amerika und unter Trump und Musk und so weiter. Wie darf man diesen Kampf verstehen elitärer Basis?
An diesem Kampf kann man sehen, was wirkliche Elitenmacht bedeutet. Mhm. Also dass die sogenannten Linken, also ich bin bei diesem Begriff nicht einverstanden, dass man das links nennt, aber das ist was anderes. Also dass diese linken Medieneliten zum Beispiel im Journalismus oder wo auch immer über ungleich weniger Macht verfügen als die Eliten in der Wirtschaft oder in der Politik oder als eine Justiz. Die zeitweise haben sie was dominieren können, aber man sieht, wie fragil das alles ist, wenn die wirklichen Eliten antreten und sagen, das wollen wir nicht mehr. Das heißt jetzt nicht, dass Leute wie Musk oder Thiel oder auch unser Erwin Müller, der die AfD sponsert, dass die typisch sind. Das glaube ich nicht. Also Leute, die derartig rechte Vorstellungen haben, sind eine Ausnahme unter den wirklich sehr Reichen. Also das ist mein Eindruck. Aber, und das war mein Argument mit der Gefährdung der Demokratie, entscheidend ist nicht, dass sie direkt rechte Parteien unterstützen oder direkt rechte Positionen vertreten, sondern dass sie durch die Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen das demokratische System Stück für Stück untergraben, sodass diese Rechten überhaupt eine Chance haben. Das ist so ein bisschen die Parallele zum Aufkommen des Nationalsozialismus. Der ist ja auch nur von relativ wenigen sehr reichen Deutschen in den Anfängen unterstützt worden. Und sie haben trotzdem durch ihre Ablehnung der Weimarer Republik und durch die ganzen Notverordnungen und die Rolle von Hindenburg dafür gesorgt, dass sie letztendlich die NSDAP erfolgreich sein konnte. Und sie haben ja dann 33. Aber wenn es hart auf hart kommt, sage ich immer, Reiche können sich mit rechten Parteien sehr viel schneller arrangieren, weil in wesentlichen für sie entscheidenden Punkten die Interessenlage ähnlich ist als mit linken Parteien.
Aber wir wissen es ja nicht, Herr Hartmann, ob es so kommen würde. Nein. Oder? Ich glaube, es ist eine Befürchtung, es ist eine Angst, die im Raum steht. Aber das Ding ist eben, dass wir es nicht wissen. Es gibt ja auch sehr viele Vermögende, die zum Beispiel nach der Berichterstattung über die Potsdamer Konferenz Gelder gespendet haben, um gerade diese Berichterstattung möglich zu machen. Also ich glaube, gerade dadurch, dass es eben eine vermögenden Elite inzwischen ist die auch weltanschaulich vermutlich diverser. Aber wie gesagt, es ist alles nur eine Vermutung. Und die zweite Frage ist eben, genau wie Michael Hartmann sagt, was wäre, wenn es zum Schwur kommt? Was zählt dann mehr? Zählt dann mehr, das Vermögen zu verteidigen? Zählt dann mehr, das zu stützen? Aber bislang sehe ich das noch relativ wenig, weil wir sehen ja zum Beispiel, dass die AfD als Partei die Abschaffung der Erbschaftssteuer fordert, also eine klare Pro-Eliten-Position und auch ansonsten ihr Wirtschaftsprogramm so gestrickt ist, dass es dem oberen Prozent sehr nützen würde. Aber dennoch sehen wir diese flächendeckende Unterstützung der AfD unter deutschen Vermögenden ja noch nicht. Insofern haben wir da, glaube ich, sehr viel demokratischere und stabilere Vermögenseliten als früher. Aber wir sehen eben auch in den USA, dass Dinge an Kipppunkte geraten können und dann mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit kippen. Und das hätten wir ja auch nicht erwartet vor anderthalb Jahren.
Sie kennen ja auch reiche Menschen, die philanthropisch veranlagt sind, ihr Geld verteilen und fordern, dass die Vermögensteuer und die Erbschaftssteuer verschärft werden. Wie weit ist das verbreitet?
Nicht so weit verbreitet. Das ist eine kleine, aktive Gruppe. Ich glaube, ich kenne alle persönlich. Aber die gibt's. In vielen Ländern, in den USA zum Beispiel, sind die relativ stark. Zum Beispiel eine Disney-Erbin ist da eine sehr lautstarke Vertreterin. Und die sind natürlich total wichtig, weil die sind ein Stachel im Fleisch. Und es schmerzt natürlich mehr, wenn aus dieser Gruppe heraus gesagt wird, wir brauchen dieses Geld nicht. Wir würden es teilweise gar nicht merken, wenn wir es abgeben würden, nehmt es uns doch. Das ist natürlich sehr viel schmerzhafter. Aber es war in dieser Tex-Minau-Gruppe in Deutschland auch immer die Hoffnung, dass wenn einige vorangehen, andere sich dann in Breite anschließen werden und es unterstützen werden. Das hat sich so nicht eingestellt.
Moderne Netzwerke sind ja international aufgestellt, heißt es immer wieder. Ein Kind der Globalisierung, könnte man meinen. Aber wir befinden uns ja doch in einer Phase der Regression. Die Welt wird neu aufgeteilt in Einflusssphären. Was bedeutet das, Herr Kalle, für die internationale Verquickung? Ist die gestoppt? Erleben wir auch bei den Eliten möglicherweise eine Renationalisierung?
Naja, ich denke mal, dass es zum einen immer noch diese Systeme gibt, die dafür sorgen, dass man in einem Land, in einem Nationalstaat seine Interessen vertritt. Und ich glaube aber, das liegt ja der Fall Epstein, der ja ein globaler Zusammenschluss von Einzelpersonen war, dass es das auch gibt. Ja, also man fliegt dann halt aus England ein nach New York, um eine Party zu feiern. Also ich glaube, dass es beides parallel gibt. Also einmal ganz stark verwurzelt im jeweiligen Land und dann natürlich eher offen nach Interesse und Macht. Wer nützt mir, wird eingeladen, egal wohin und egal woher.
Neonationalistisches Denken gibt es ja auch in Teilen der Eliten, vor allem in den amerikanischen. Geht es den amerikanischen Tech-Milliardären, Herr Hartmann, also nicht nur um die internationale Zusammenarbeit, sondern vielmehr darum, zum Beispiel Europa zu einer digitalen Kolonie zu machen?
Es geht darum, möglichst wenig Regulierungen zu haben. Das ist auch der wesentliche Grund, warum sie am Schluss Trump unterstützt haben, weil er ihnen das indirekt versprochen hat und das bisher auch hält. Und sie wollen natürlich um jeden Preis verhindern, dass in Europa Regulierungen eingeführt werden, die im Wesentlichen auf ihre Kosten gehen. Da geht es auch wieder um Geld, um Gewinne und das wollen sie nicht. Und dementsprechend positionieren sie dich. Das ist aber eben, es sind US-Konzerne, das ist nationalstaatlich, das war auch vor 10 oder 15 Jahren nicht anders. Also ich habe mich ja immer gegen diese Vorstellung der globalen Elite gewehrt, weil es die schon damals nicht gegeben hat. Die sind nur noch brüchiger geworden. Also ein Beispiel ist eben die russischen Milliardäre, die früher in London residiert haben und dementsprechend häufig hin und her geflogen sind. Die sitzen jetzt praktisch alle wieder in Moskau oder in St. Petersburg. Es gibt eine Renationalisierung auch bei den chinesischen Milliardären. Aber im Kern war das auch die letzten 20, 30 Jahre so, dass die Eliten national waren und nicht international. Es gab ganz wenige Netzwerke, also die Bilderberger sind übernational, die sind aber nicht wirklich entscheidend für die nationalen Entscheidungs- und Machtprozesse. Das ist genauso wie Davos. Das ist alles schön, da trifft man sich, da kann man über Sachen offen reden. Aber die Entscheidungen werden national getroffen, vor allem in den großen Nationen.
Eliten braucht man wohl in modernen Gesellschaften. Die Frage ist, wie kann man sie beherrschen, wie kann man ihre Macht einhegen und wie kann man sich gegen allzu viel Elitenmacht wehren. Machen wir mal eine Schlussrunde und fangen an bei Herrn Kalle. Können wir uns gegen zu viel Elitenherrschaft effektiv wehren und wenn ja, wie?
Naja, zum Beispiel durch die Arbeit von Herrn Hartmann und Frau Friedrichs, nämlich Transparenz herstellen, das Sichtbarmachen von Netzwerken. Ich finde, das ist schon mal ein Anfang. Also eine Demokratie braucht Transparenz und Offenheit und wir müssen die Dinge benennen, weil diese abgeschlossenen Räume, in denen sich Eliten treffen, egal welche und egal wofür, ich glaube, das ist das große Problem, dass man nichts davon mitbekommen soll. Und durch die Arbeit von Herrn Hartmann und von Frau Friedrichs, finde ich, ist schon erstmal ein erster Schritt getan, nämlich die Transparenz und das Offenlegen dieser Eliten.
Herr Hartmann, was können wir tun?
Ja, wir können über das Offenlegen noch einen Schritt weiter rausgehen und sagen, öffentlichen Druck erzeugen. Also das ist ja im Grunde die einzige Möglichkeit. Öffentlicher Druck lässt sich erzeugen, zum einen über die Medien, die bestimmte Themen aufgreifen oder eben auch nicht. Und im Augenblick sieht es so aus, dass diese extrem gewachsenen Vermögensunterschiede, also wer hätte vor 10 Jahren Vermögen von mehreren 100 Milliarden Euro oder Dollar für möglich gehalten, dass dieses extreme Wachstum dazu führt, dass das medial einfach präsenter ist und dass man dann auch mal genauer hingucken kann. Es ist immer noch schwer, aber das gibt es. Und das Zweite, das politisch umzusetzen. Das heißt, man muss Parteien unter Druck setzen. In der Frage, also wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ob die Körperschaftssteuer wieder gesenkt wird, es wird Anfang des Jahres ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Erbschaftssteuer geben. In all diesen Fragen muss über die Öffentlichkeit politischer Druck entwickelt werden. Und damit kann man die Macht von Eliten schon einschränken. Es hat ja Zeiten gegeben, also ich bin nun Jahrgang 52, es hat Zeiten gegeben, wo diese Macht bei weitem nicht so groß war, wie sie heute ist.
Frau Friedrichs, welches Rezept haben Sie?
Zwei schnelle. Einmal über Geld reden, miteinander, mit anderen transparent machen. Ich habe diesen tollen Film jetzt nur machen können, weil Mama und Papa mir 2 Jahre meines Lebens bezahlt haben. Gerade in der kulturellen Elite, also über Geld sprechen. Und das Zweite, sich informieren vor Wahlen, welche Partei in dem eigenen ökonomischen Sinne handeln würde, weil das ist ja tatsächlich das Groteske, dass Menschen in der Breite gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen wählen und sich danach beschweren, dass es gegen ihre eigenen ökonomischen Interessen läuft. Das Beispiel der AfD habe ich gerade genannt. Das ist, glaube ich, das beste Beispiel. Breite Unterstützung bei Arbeitern bei eher ärmeren Leuten guckt man sich das Programm an. Es würde den Reichen nützen. Bei Trump ist es genau dasselbe. Also solange wir wählen können, so wählen, dass es stimmig ist in sich.
Wenn ich noch eine Anmerkung machen darf, die Medien betrifft. Ich fände es sehr wichtig, dass die Medien über das Problem der Erbschaftssteuer intensiver und präziser informieren würden, weil die Mehrheit der Bevölkerung die Erbschaftssteuererhöhung oder Veränderung ablehnt aus falschen Annahmen heraus. Und diese falschen Annahmen könnte man medial korrigieren, wenn man es denn intensiv versuchen würde.
Machen wir. Versprochen, Herr Hartmann. Wer regiert die Welt? Die Eliten und die Netzwerke. Darüber diskutierte ich in diesem SWR-Kulturforum mit Julia Friedrichs, Journalistin und Autorin, mit Professor Dr. Michael Hartmann, Soziologe und Eliteforscher, und mit Matthias Kalle von der taz. Mein Name ist Klaus Heinrich.